2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 19. September 2023 und nur ganze 2 Tage nach dem sensationellen 5:1 Heimsieg gegen Holstein Kiel hört ihr mich heute eine gute Stunde nach 19.10 Uhr bereits mit dem nächsten vor dem Spielgespräch zu einem weiteren Heimspiel. Am Samstag kommt Erstliga-Absteiger Schalke 04 zu uns ans Millerntor. Was uns da wie erwartet, darf ich heute mit einer neuen Stimme beim Millerntor besprechen. Ich darf recht herzlich Thorsten von 1000 Freunde begrüßen. Moin Thorsten.
Hallo nach Hamburg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch. In guter alter Manier darf ich dich bitten, Thorsten, dich einmal der Hörerschaft vorzustellen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum Schalke 04 und nicht der VfL Bochum, sage ich mal, oder RW Essen, um hier nicht den für dich schlimmsten aller Vergleiche bemühen zu müssen? Die 3 Fragen.
Ja, gerne. Also, ich bin gebürtiger Duisburger, wohne mittlerweile in Gelsenkirchen, was aber tatsächlich gar nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt irgendwie mein Herz an Schalke 04 verloren habe. Das hatte familiäre Gründe. Keine familiären Gründe hatte es, dass ich heute Schalker bin. Es ist so, dass ich in den 90er Jahren mich selbst noch als Bayern-Fan gesehen habe, aber so eine Art Fernseh-Bayern-Fan war. Also von klein auf, als Junge, ne? Da war es halt damals so, ich bin Jahrgang 72 und früher war es so, in der Sportschau hat man 3 Spiele gesehen in Zusammenfassung. Die Bayern waren halt irgendwie immer dabei. Und so wurde ich dann irgendwie zum Bayern-Fan. Das hat sich sehr lange gehalten. Ich habe aber einen Freund gehabt in Duisburg, der ein bisschen älter war als ich, mit dem ich total gerne zu Bundesligaspielen gefahren bin. Wir sind im Westen halt überall hingefahren, in die verschiedensten Stadien. Wir haben die ganzen alten Stadien, das alte Müngersdorfer Stadion, den alten Bökelberg besucht und so und haben das regelmäßig gemacht. Und ich war schon immer halt großer Fußballfan und ich war auch immer schon ein Ruhrgebietsmensch, ne? Ich war immer schon ganz zufrieden mit meiner Heimat so und irgendwann verschlug es mich tatsächlich auf eine Auswärtstribüne des FC Schalke 04 im Stadion in Bochum, im Ruhrstadion und da war ich so ein bisschen schockverliebt. Also das hat mich total beeindruckt, das war damals die große Zeit, diese Attacke-Rufe. Ich stand da so, wusste gar nicht genau, warum ich jetzt auf diese Tribüne gegangen bin, habe das gar nicht bewusst gemacht und habe mich aber trotzdem da in diesen Verein verguckt. Aber
das wurde damals noch mit Trompete intoniert, glaube ich, das Ganze.
Ne? Richtig, ja, richtig, genau. Und dann flogen die Arme an einem vorbei. Und wenn man das nicht gewohnt war und wenn man das gar nicht so wusste, hat man diese Trompete gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja, da blies halt irgendwie eine Trompete. Aber in dem Moment, wo dann irgendwie tausende Arme nach vorne flogen und dieser Attacke-Schrei da einem an den Ohren vorbeifegte, das war schon sehr beeindruckend. Aber damals habe ich das Ganze noch so ein bisschen weggepackt, weil das war so ein bisschen wie Fremdgehen, ne? Also wenn man sich als Fan versteht, selbst in der Situation ohne große Stadionbesuche, habe ich mich tatsächlich damals als Bayern-Fan verstanden. Und dieses Fremdgehen, das macht man halt nicht. Aber dann ist es in meinem Leben halt so gekommen, dass ich irgendwann meine spätere Frau kennengelernt habe und die war halt aus Gelsenkirchen. Und entsprechend habe ich da einen Freundeskreis mitbekommen, der komplett halt aus Schalkern bestand. Also in Gelsenkirchen ist es so, wenn man sich überhaupt ein bisschen für Fußball interessiert, ist man halt Schalker. Und das ist halt in Gelsenkirchen sehr präsent und auf jeder Hochzeitsfeier, auf jeder Geburtstagsfeier ist das irgendwie auch ein Thema. Und dann kam das halt zusammen, dieses Gefühl von damals und plötzlich waren alle irgendwie Schalker und dann bin ich halt irgendwann mal mit ins Stadion gegangen und irgendwann habe ich da die Maske gefallen lassen, um es mal so ein bisschen übertrieben vielleicht darzustellen und plötzlich fühlte ich mich da wohl und bin da regelmäßig hingegangen und so bin ich Schalke-Fan geworden tatsächlich.
Das finde ich übrigens ganz interessant. Ich kenne halt auch Leute, die so dein Baujahr sind, ein paar Jahre älter als ich. Das ist immer so das Battle früher gewesen, glaube ich. Bayern oder Gladbach war man da Fan oftmals, wenn man jetzt nicht direkt in der Stadt gewohnt hat oder so oder speziell schon zu einem Verein gegangen ist, glaube ich, ne?
Genau, aus diesen Gründen glaube ich auch, ne? Weil die wurden halt auch gezeigt. Also das war halt so, die Welt ist halt irgendwie größer geworden heutzutage. Heutzutage kann man auch in Duisburg wohnen und Fan von vom FC Brentford sein, weil da kann man auch alle Spiele sehen, so, ne? Und früher war es aber irgendwie nicht so. Da war die Welt halt kleiner, man hatte irgendwie weniger Informationen. dieses Fantum muss sich ja irgendwie speisen. Und dann war man halt auf Fernsehen angewiesen und auf die Dinge, die man sieht. Und wie Hannibal Lecter schon sagte, bei Schweigen der Lämmer, man begehrt, was man sieht. Und so war das bei mir damals halt auch.
Okay, alles klar. Und dann hast du ja auch irgendwann angefangen, über den Verein zu bloggen, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
Das stimmt. Das passierte, das hat sich ergeben 2007. Das war damals so eine Zeit, wo Blogs gerade so aufkamen. Fanforen gab es schon immer. Ich habe halt vorher viel in Fanforen gelesen, habe dann da auch schon mal geschrieben. Und naja, ich habe mir mal versucht, Mühe zu geben in meinen Beiträgen in diesen Fanforen. Aber weißt du, danach kamen irgendwie fünf Leute, die dann irgendwie irgendeinen Quatsch geschrieben haben, nur einen Satz oder so, und dann war dein Text halt schon wieder auf der nächsten Seite verschwunden, das hat kein Mensch mehr gelesen, da kam kein Austausch. Und das war damals, in der Zeit war es so, da gab es Anbieter, wo man sich relativ schnell ein eigenes Blog eröffnen konnte.
Ich erinnere mich daran. Mhm.
TodayNet war das in dem Fall, da habe ich das dann gemacht, und da gab es halt irgendwie schon zu jedem anderen Bundesliga-Club irgendwie eine Seite, und man hat dann angefangen, sich selbst miteinander zu unterhalten und sich auszutauschen. Das war halt ein ganz anderes Niveau, also das war irgendwie sehr sachlich alles, und die Leute waren durchaus kritisch ihren eigenen Clubs gegenüber.
Das war noch die ganze, Kuschelzeit eigentlich mit Blogs und ganz wenig Social Media, das war ja erst in den Anfängen eigentlich das Ganze, und in den Blogs gab es auch in den Kommentarspalten noch wirklich eine sachliche Auseinandersetzung, fand ich früher.
Genau, also tatsächlich diese ganze Social-Media-Nummer, die kam dann erst später. Die hat am Anfang Blogs auch besser gemacht, finde ich, weil nicht mehr jeder Käse in Blogs aufkam. Aber heutzutage gehen die Leute kaum noch so auf Webseiten. Also man muss denen die Beiträge schon irgendwie in die Social-Media-Kanäle bringen.
Ja, ist ein allgemeines Phänomen, ich weiß. Mhm.
Ja, und so hat sich das jedenfalls entwickelt. Ich hatte dann angefangen zu schreiben, bin dann irgendwann in ein eigenes WordPress-Blog gewechselt. Königsblog.net habe ich das damals genannt, also von Königsblau abgeleitet, ne? Und ja, das hat Spaß gemacht. Das hat sich eine ganze Zeit lang immer weiterentwickelt, wurde auch immer größer. Ich hatte da noch immer ziemlich viele Kommentare. Und ja, das hat sich irgendwann erst wieder ein bisschen gelegt, als ich aus privaten Gründen da nicht mehr ganz so viel Action reindrücken konnte, wo ich einfach nicht mehr das Pensum aufrechterhalten konnte. Und dann hatte sich das Thema irgendwann erledigt.
Ist ja auch ein ziemlicher Zeitfresser, wenn man so ein Ding betreibt, ist ja ganz klar, ne?
Tatsächlich, ja.
Aber aus der Tätigkeit heraus hast du dann auch angefangen, mal für Spox und Elf Freunde und so weiter auch zu schreiben später, glaube ich, ne?
Genau, richtig. Also da wollte man natürlich irgendwie Content haben, und dann haben solche Redaktionen halt auch Ausschau gehalten nach Leuten, die dann eben schreiben können und die das halt über solche Blogs halt irgendwie geübt haben. Dann habe ich halt für online Elf Freunde geschrieben. Ich habe dann auch für die WAZ, das ist die hiesige Zeitung hier, für die Printausgabe Texte verkauft, und das hat sich schon so ganz gut entwickelt, aber wie gesagt, das hörte dann halt irgendwann auf, als ich das erstmal aus privaten Gründen für eine Weile nicht mehr aufrechterhalten konnte.
Und letztendlich bist du aktuell gelandet bei 1000 Freunde, bei einem besonderen quasi Podcast-Format, ne? Das ist ja auch noch relativ neu, ne, das Ganze.
Richtig, ja, genau. Da bin ich zugekommen, weil ich im letzten Jahr halt mit ein paar anderen Schalkern mich da connected hatte für ein anderes Projekt, und mit einem von den anderen, mit dem Cornelius Canto, war ich dann oft in guten Gesprächen, und wir haben uns überlegt, ob man nicht vielleicht doch nochmal wieder sowas machen sollte, wieder einen Podcast machen sollte. Wir wollten aber nicht halt so einen üblichen Podcast machen. Also es gibt zu jedem Club ja auch Podcasts, wo sich nur in Anführungsstrichen zwei Leute hinsetzen und selbst jetzt über das Spiel reden, so. Und das alleine wollten wir nicht tun, sondern wir wollten schon uns auch irgendwie abheben. Und das war halt gerade nach der Corona-Zeit, und in Corona haben wir alle gelernt, mit Zoom umzugehen und haben sich abends in virtuellen Kneipen getroffen, damit man sich mit Freunden überhaupt mal ein bisschen connecten konnte. Und daraus entstand dann halt die Idee, dass wir sowas machen möchten wie ein Zoom-Raum. Also wir wollten einen Raum eröffnen, wo Leute mit uns diskutieren können. Und sowas machen wir jetzt halt. Also wir nehmen das tatsächlich auch mit Zoom auf, weil Zoom kennt halt irgendwie jeder, also haben ganz viele Leute schon mal gemacht. Und wir laden dazu ein, live dann dabei zu sein. Wir haben trotzdem aber in der Regel einen Gast, mit dem wir über Themen reden, die wir vorher vorgeben, wo wir uns halt auch redaktionell halt Fragen überlegen und uns einen Weg aufzeichnen, wie wir die Show angehen möchten. Und das Spannende ist aber, dass die Leute, die dann dabei sind, live eben sich auch zu Wort melden können und dann selber ihren Input geben können, selber Fragen stellen können. Und das macht diese Aufnahme dann halt besonders. Man weiß halt nie genau, wo es hingeht. Und man weiß auch nie genau, wie lang es am Ende sein wird. Und das ist schon ganz spannend. Und ja, da sind wir jetzt gerade bei der 8. Folge. Die haben wir gestern Abend aufgenommen und heute online gestellt.
Sehr schön. Und damit machst du mir auch den perfekten Übergang, weil in dieser Folge, das wäre mein erster Punkt heute hier im Podcast, in eurer Folge ging es um das neue sozusagen Schalke Sportkonzept. Das ist vor knapp 2 Wochen von eurem Sportvorstand Peter Knebel vorgestellt worden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich durfte Peter noch ein paar Jahre am Millerntor als Spieler sehen. Und sowieso hat er ja immer noch irgendwie einen Rucksack hier in der Stadt zu stehen und eine Verbundenheit mit dem Ganzen hier. Also dieses neue Sportkonzept, wie ich gelesen habe, was ich gar nicht wusste, das ist schon vor über 10 Jahren mal quasi auf einer Mitgliederversammlung bei euch quasi verkündet worden, dass das entstehen soll. Jetzt 10 Jahre später ist es nun da. Da gibt es immer so als Vorwurf, sei zu oberflächlich, zu allgemein gehalten. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Abriss geben, was ist eigentlich da drin in diesem Sportkonzept und wie nimmst du das wahr?
Ja, also tatsächlich ist das eine alte Idee und Schalke 04 hat sich in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Fans mal ein Leitbild gegeben, wo aufgeführt ist, wie Schalke sein sollte, ja, wie sich Schalke zu bestimmten Themen verhalten sollte. Und unter Punkt 10 ist da eben aufgeführt, dass man sich ein Sportkonzept geben soll, an das sich alle Mannschaften zu halten haben, an dem sich der Club orientieren soll und wo Wert drauf gelegt werden soll, dass die Jugendabteilung die Persönlichkeiten der Jugendspieler fördern soll. So. Und das ist im Prinzip die Grundlage damit wird halt begründet, dass es jetzt halt dieses Sportkonzept auch gibt und dass es eben dann auch öffentlich gemacht wurde. Und ja, dieses Sportkonzept hat 72 Seiten. Das ist auf der Webseite des FC Schalke 04 für alle Vereinsmitglieder runterzuladen. Und kann man sich dann halt ansehen. Das ist eine PDF-Datei und umfasst halt viele Bereiche des Profisports. Also da geht's halt um Scouting, da geht's um Datenanalysen, wie Schalke da vorgeht. Da geht's darum, wie man eben Jugendspieler entwickeln möchte, wie man das tut. Und der Kritikpunkt, der bei vielen Fans aufkommt, ist, dass in diesem Sportkonzept wenig dazu steht, wie Schalke vom Stil her mit der Profimannschaft Fußball spielen soll. Wenn man jemanden fragt, einen Fan fragt, okay, was sollte in einem Sportkonzept stehen, dann denkt ein Fan halt in der Regel an die Profimannschaft des Vereins, ja, und dann denkt man ganz schnell an die Spielphilosophie, ne, an das, was man irgendwie auf den Platz bringt. Und ganz viele Fans haben sich erhofft, dass in so einem Sportkonzept jetzt stehen würde, okay, wir sind der FC Schalke 04, wir möchten gerne immer, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ballbesitzorientierten Offensivfußball spielen oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Das war so ein bisschen der Hintergrund. Schalker sind viele, auch dazu gibt es wahrscheinlich 1000 Meinungen, wie Schalke eigentlich spielen sollte. Nur, dass halt in diesem Sportkonzept unter dem Kapitel Spielphilosophie eigentlich sowas gar nicht groß ausgeführt wurde. Ja, das hat schon viele Fans enttäuscht. Und darum dreht sich die ganze Kritik.
Ich verstehe. Also ich meine, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, würde ich vermuten, irgendwie in der Zeit, wo Trainer kommen und Spieler gehen, irgendwie da relativ genau zu sagen, wie dann der Spielstil sein soll. Also stelle ich mir auch schwierig vor.
Richtig, genau. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Aber die Idee dahinter, also das Argument von vielen Fans, und das kann ich zum Teil auch nachvollziehen und teile das in gewissen Bereichen auch, ist, genau das ist ja der Haken. Ja? Also Schalke 04 hat eine relativ hohe Fluktuation an Trainern und man kann nicht unbedingt erkennen, dass die einzelnen Trainer, die in einer Folge verpflichtet wurden, von der Idee des Fußballs unbedingt viel miteinander zu tun haben. Und das ist ja eigentlich ein Problem des Clubs. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier einen Trainer, der lässt so und so spielen, wenn ich einen neuen Trainer verpflichte, klar, der soll Dinge anders machen, aber ich sollte den ja am besten mal so wählen, dass der mit dem Spielmaterial, was wir im Verein haben, irgendwie gut klarkommen kann. Und man erhofft sich halt, dass der Verein von sich aus, also übergeordnet zu einem Trainer, eine Vorgabe macht und dazu dann eben Spieler als auch Trainer überhaupt die ganzen Protagonisten halt verpflichtet, dass das Ganze so eine Richtung hat, an die sich dann alle zu orientieren haben, in der Hoffnung, dass dann die Umbrüche halt nicht so groß sein werden.
Also ich glaube, so ein Rahmen kann so ein Konzept vorgeben, wie auch immer das sein wird oder sein sollte. Ich finde auch, wenn man da zu speziell wird, das macht ja noch ganz andere Fässer auf, wie zum Beispiel quasi diese Ausrechenbarkeit gegenüber anderen Vereinen, die Spiele abgeben, Spielerberatern und so weiter wahrscheinlich auch, ne?
Absolut, so sehe ich das auch. Und das ist auch ganz klar da rauszulesen, wenn man sich den Text mal durchliest, dass da halt natürlich ja drinsteht, dass am Ende der Trainer entscheidet, wie der Matchplan ist. Und also das ist so ein bisschen der Versuch, darzustellen, was man eigentlich möchte, ohne aber sich irgendwie angreifbar zu machen, dass nachher irgendjemand sagen kann, okay, das steht aber jetzt ganz anders im Sportkonzept, jetzt spielt er hier so ein Kram oder so, ja, also das ist schon so ein bisschen dieses Hin und Her.
Wahrscheinlich dient es auch nur dazu, glaube ich, sich daran abzuarbeiten jetzt, also eine Diskussion in Gang zu bringen oder einen Diskurs vielleicht sogar, dann ist das vielleicht auch schon das Richtige dafür, um das quasi so einen Prozess in Gang zu setzen wahrscheinlich.
Ja, um die Diskussion zu starten, hat auf jeden Fall funktioniert. Ja. Und im Nachgang, also an dem Montag nach dem Donnerstag vor 2 Wochen, wo das veröffentlicht wurde, hat Peter Knäbel auch so ein Live-Gespräch gemacht. Mitgeredet heißt das bei uns. Das ist ein Format, wo Fans, Mitglieder Fragen einreichen können, die ihm dann gestellt werden. Wo auch kritische, also richtig kritische Sachen auch vorgetragen werden tatsächlich. Und in diesem Format hat er dann halt auch gesagt, ja, das ist halt jetzt die erste Version, das soll ja auch leben, das darf ja auch weiter verändert werden. Und da ist er quasi offen gewesen, ja, an diesem Konzept dann eben auch zu arbeiten und durchaus auch im Diskurs mit Fans und Mitgliedern das vielleicht zu verändern.
Ich glaube, einige waren verdutzt, als er dann über den Schalker Kreisel kam, glaube ich, in der Argumentation oder in einer seinen Aussagen. Also das war auf jeden Fall das Format, wo er es nochmal näher erklärt hat, ne?
Ja, genau.
Genau. Also ich fasse zusammen, über 70 Seiten Sportkonzept und ab jetzt wird noch weiter diskutiert.
Richtig, ja. Wobei auf Schalke natürlich auch immer diskutiert wird. Und es wäre völlig unvorstellbar gewesen, dass da irgendein Konzept rauskommt, wo alle sagen, juche, das ist es jetzt und super und ab sofort läuft alles gut und da müssen wir nicht mehr drüber nachdenken.
Ja, genau.
Das ist völlig unrealistisch.
Ja, die Leute streben ja nach Vereinfachung. Also insofern denken die vielleicht auch, dass es damit besser geht, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ding Dong, Werbung. Ihr kennt die leckeren Biere von Kelvida bereits aus unseren gemeinsamen Tastings und habt auch sicherlich schon im Online-Shop von Kelvida bestellt. Ab sofort habt ihr aber noch eine weitere Möglichkeit, das Bier von Kelvida zu entdecken. Jeden Donnerstag ab 17 Uhr schenkt Kelvida in seiner neuen Pop-Up-Bar in Eimsbüttel Bier von 4 Zapfhähnen aus und darüber hinaus sind auch die leckeren alkoholfreien Biere in der Flasche dort erhältlich. Und wo findet ihr die neue Pop-Up-Bar? Viele von euch kennen sicherlich die Gloria-Bar in Eimsbüttel. Diese befindet sich an der Belle-Alliance-Straße 31, direkt an der Ecke zur Lindenallee. Wenn ihr vor dem Eingang der Gloria-Bar steht, dann schaut ihr nach links und dann seht ihr auch schon das niegelnagelneue Leuchtlogo von Kelvida. Das hängt genau über dem Eingang der Pop-Up-Bar und die Kelvida Pop-Up-Bar ist ein gemeinsames Projekt der Gloria-Bar. Zusammen mit Kelvida und die Biere an den Hähnen wechseln wöchentlich. Ich habe mir das in der letzten Woche schon mal angesehen und bin super begeistert von dieser kleinen Location über 2 Etagen. Ab sofort gibt's also eine weitere Möglichkeit, Kelvida vom Fass zu genießen. Cheers! Alle spannenden Biere von Kelvida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kelvida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ja, gehen wir doch mal direkt mal so ins tagesaktuelle Sportliche rein. Ihr seid gestartet in die Saison nach 6 Spieltagen, seid ihr auf Platz 12, seid mit 2 Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen gestartet. Wie fühlt sich der Saisonstart für dich oder für euch aus deiner Sicht an?
Ja, schlimm. Also auf jeden Fall schlimm. Man hat sich schon erhofft, also klar, dass Schalke wieder einen großen Umbruch hatte. Klar, dass das Mittelfeld quasi neu ist. Trotzdem hat man sich natürlich einen besseren Start erhofft. Und dieses Spiel gegen Magdeburg, weiß nicht, was du, was ihr, was die Hörerinnen und Hörer davon mitbekommen haben.
Auch einiges.
War ja auch
einiges.
Ich
habe das ganz ordentlich gesehen in einer sozusagen langen Zusammenfassung. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie euch Magdeburg die erste halbe Stunde gegen die Wand gespielt hat.
Absolut, ne? Und nicht nur das, auch am Ende war es natürlich ein Spiel, was man auch genauso gut hätte dann unentschieden spielen können, wo Michi Langer, der dann dritte Torwart mittlerweile, noch die Hand zwischen Ball und Linie bekommen hat. Das war ja ein Spiel, was jetzt auch anders hätte ausgehen können. Und es war natürlich ein tolles Spiel, es hat Spaß gemacht, da im Stadion zu sein, es war ein Riesenerlebnis. Und ja, es hat auch gezeigt, dass Schalke sich aus so einer echt üblen Situation, wo man wirklich an die Wand gespielt wurde, auch irgendwie von alleine wieder rausziehen konnte. Und das sind so die Dinge, die einem jetzt Hoffnung machen. Ja? Aber klar, spielerisch hat da noch nicht so wahnsinnig viel funktioniert in dieser Saison
bisher. Ja, also ich hab auf jeden Fall aus dem Spiel mitgenommen, da läuft noch einiges unrund bei euch. Vor allen Dingen auch so in den Abwehrmechanismen im defensiven Mittelfeld. Aber wenn man jetzt nur mal das Spiel als Parameter nimmt, der Kampfgeist ist da und da waren Spieler auf dem Platz, die das Spiel annehmen. Mal abgesehen vielleicht von Mohr, der früh ausgewechselt worden ist, weil er echt einen rabenschwarzen Tag hatte. Ne?
Der hatte wirklich einen schlimmen Tag, ja. Dass der Kampfgeist da ist, der ist da. Also der war auch in den anderen Spielen schon da, aber der Fußball wurde halt nicht gut auf den Platz gebracht. Im Spiel gegen Magdeburg war es halt so, dass halt beide Abwehrreihen halt große Probleme hatten. Die Magdeburger sind hinten jetzt auch nicht der beste Club der Liga. Ja, also die spielen halt, sobald der Ball im Mittelfeld rotiert, ist super und nach vorne haben die auch viele Ideen, aber hinten waren jetzt halt auch unsicher und das wusste Schalke schon ganz gut zu nutzen. Also man hat dann schon die Räume bespielt und Lino Tempelmann hat im Mittelfeld ganz gut agiert und hat die Bälle gut verteilt.
Ich fand den auch super, also vor allem in der zweiten Halbzeit. Also der ist schon sehr dynamisch, wenn der antritt, finde ich. Und wenn der losgeht da durchs Mittelfeld bis, weiß ich nicht, kurz vor 16er und dann Anspielposition findet, also hat er schon einen richtig guten Job gemacht, finde ich, da in dem Spiel.
Ja, finde ich auch. Und das ist auch einer der Hoffnungsträger so, ne? Der hat halt auch in den ersten Spielen noch nicht so richtig die Füße auf den Boden bekommen. Aber wie gesagt, das sind auch alles neue Leute. Also das Mittelfeld ist ja komplett neu zusammengestellt worden. Und dass das ein bisschen braucht,
klar,
ist ja nachvollziehbar.
Ich finde
das
besonders spannend, die Personalie Uedraogo, habe ich das richtig ausgesprochen?
Uedraogo,
genau. 17 Jahre alt, kommt aus eurer U-Mannschaft, ist 17 Jahre alt, konnte heute nicht trainieren, weil er in der Schule war, zum Beispiel, spielt aber jedes Spiel und was hältst du denn von dem so? Das ist, was spielt der Achter, manchmal auch Zehner-Position, je nachdem, ne?
Genau, ja, eigentlich komplett offensiv, ja, also den kannst du hinter den Spitzen einsetzen, der hat auf der Achterposition, der ist auch schon mal auf dem Flügel ausgewichen, beziehungsweise wurde dann dort verplant, weil gerade nichts anderes frei war, aber tatsächlich ist so, dass das so ein Spieler ist, der sich traut, auch gegen zwei Leute anzudribbeln, der es dann immer wieder auch mal schafft und der so Sachen macht, die halt, ja, so abseits von dem sind, was so der normale Profi so tut. Also der ist schon, erinnert so ein bisschen an Sané früher, der ja auch sehr dynamisch war. Uedraogo ist vielleicht nicht ganz so dynamisch, aber dribbelstärker und auf engem Raum eher der Spieler, der dann Lösungen findet. Und das macht schon großen Spaß, dem zuzuschauen.
Ja, und kommt ja beide aus eurem NLZ der Knappenschmiede, ne?
Richtig, ja, genau.
Ja, okay. Ja, was mir aufgefallen ist, was für euch jetzt ein bisschen blöd natürlich ist irgendwie, ihr habt euren angestammten Keeper verloren in dem Spiel gegen Magdeburg mit einer ganz schweren Verletzung. Marius Müller musste kurz vor der Halbzeit raus irgendwie und hat eigentlich eine super Saison bisher gespielt, wie ich finde. Und ist dann quasi ersetzt worden von Langer, also eurem Torwart-Opa wollte ich gerade sehr quasi geringschätzend sagen, also der ist schon 38. Beide haben aber ein gutes Spiel gemacht gegen Magdeburg, finde ich. Wie ist denn das so mit eurer Torwartposition? Jetzt habt ihr da ein Problem, oder?
Ja, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber Schalke hat jetzt in den letzten 5 Jahren eigentlich immer schon ein Problem auf der Torwartposition. Weil Ralf Fährmann einfach wahnsinnig verletzungsanfällig ist. Eigentlich sollte Ralf Fährmann ja die Nummer 1 sein, mit der man in die Saison geht, nachdem er ja in der letzten Rückrunde in der ersten Liga wirklich gute Leistung gebracht hat. hat sich aber in der Vorbereitung beziehungsweise in der Vorphase der Vorbereitung schon verletzt, so dass er halt quasi überhaupt gar nicht daran teilgenommen hat. Müller hat sich dann den Platz erkämpft. Müller war tatsächlich der konstanteste Spieler in diesen ersten Spielen dieser Zweitligasaison und war derjenige, der ja den einen oder anderen Punkt tatsächlich sogar gerettet hat. Und der war eigentlich die gute Geschichte in diesem Saisonstart. Und das ist schon bitter, dass er jetzt halt durch so eine Verletzung, also auch nochmal so ein Ausfall, wo es jetzt um Monate geht, ja. Also es wäre schon schlimm genug, wenn er sich einfach nur eine Zerrung geholt hätte und 3 Wochen ausfallen würde, das wäre schon tragisch. Aber so eine Nummer ist natürlich krass.
Genau, also er hat einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich und wusste auch sofort, was da los war. Ist ja unter Tränen halt, da hat er den Platz verlassen. Also er wusste schon, da ist ein bisschen mehr kaputt irgendwie. Und ist auch direkt operiert worden gestern, ne? Nee, heute ist operiert worden.
Heute ist operiert worden.
Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, bei Fährmann, der nun auch ein sehr guter Torhüter ist, der nur, wie du sagst, sehr verletzungsanfällig ist, der wird wiederkommen. Wahrscheinlich aber noch nicht am Wochenende, ne?
Also heute hat er trainiert. Ob es fürs Wochenende reicht, kann ich natürlich nicht sagen, aber heute stand er auf jeden Fall auch wieder am Platz und gestern hat er neben der Mannschaft nur Lauftraining absolviert, aber heute war er wieder mit Handschuhen dabei und hat trainiert.
Ja, okay. Wer auf jeden Fall wiederkommen wird, ist Ron Schallenberg, der hatte sich eine rote Karte eingefangen bei eurem 0-2 gegen Kiel zu Hause. Der wird wahrscheinlich auch wieder spielen im defensiven Mittelfeld, ne? War ja euer Königstransfer sozusagen.
War der Sechser, ja, der tatsächlich aber auch alleine als Sechser nicht so richtig gut klargekommen ist. Also es war so, dass Kiel zum Beispiel, ja, die Räume so umspielt hat, dass irgendwie Schallenberg gar nicht so wahnsinnig viel Zugriff hatte. Und war so ein bisschen schwierig. Und in den letzten Spielen war es dann so, dass Thomas Reis versucht hat, jemanden noch neben Schallenberg zu stellen. Also Danny Latzer zum Beispiel sollte dann zurückgezogen spielen. In den ersten Spielen war es aber so, dass diese Idee der Manndeckung über den halben Platz, mit der Schalke 04 defensiv in der letzten ersten Ligasaison ziemlich erfolgreich war und agiert hatte, dass die am Anfang dieser Saison auch noch so praktiziert wurde. Und das haben die Gegner reihenweise gut ausgenutzt, mit vielen Positionswechseln, diese Schalker Mannschaft, die sich selbst noch nicht so richtig gefunden hatte, auseinanderzuziehen und dann das Angriffsdrittel da zu bespielen. Und das ist auch so ein Abstimmungsding. Ich glaube schon, dass Schallenberg ein guter Spieler für Schalke 04 sein wird und sicher dann noch seinen Impact da haben wird. Bislang war es aber noch nicht so der Oberknaller, ja, muss man sagen.
Mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass das eventuell auch wieder so ausarten könnte beim Spiel am Samstag, dass ihr unsere halbe Mannschaft in die Manndeckung nehmt, weil das halt auch schon ein bewährtes Konzept war in anderen Spielen diese Saison. Hat Vor- und Nachteile, hast du ja gerade schon gesagt. Die Nachteile sind natürlich, dass dann die Spieler gebunden sind und auf anderen Teilen des Spielfeldes halt flächenfrei werden, ne?
Richtig, genau. Mal sehen. Aber ihr habt ja jetzt seit einer Ewigkeit nicht verloren zu Hause, oder? Oder habe ich das irgendwie falsch mitbekommen?
Ja, wir haben zuletzt verloren letzte Saison gegen Braunschweig. Das war, wann war denn das? Im März oder so?
Ja.
Genau. Ja, wir sind noch ungeschlagen diese Saison generell, haben aber ein bisschen viel Unentschieden auf dem Konto. Aber die Abwehr steht auf jeden Fall ganz gut. Und wir hatten ja 3-0-0 Spiele in Folge und dann das 1-1 und jetzt halt dieser 5-1-Sieg gegen Kiel, ne? Wer auf jeden Fall uns kein Gegentor zufügen wird, sind Kenan Karaman und Simon Terodde. Ich gehe davon aus, dass beide, also Kenan Karaman kommt erst im Oktober wahrscheinlich wieder und Simon Terodde sieht das auch eher nicht so aus mit seinem Warenproblem, dass der wiederkommen wird wahrscheinlich, ne?
Ja, das sieht im Moment tatsächlich so aus.
Ja, vor denen hat man ja immer irgendwie in der zweiten Liga am meisten Angst, aber da hat der Polter aber stand da im Nichts nach eigentlich am Wochenende in dem Spiel, würde ich sagen, ne?
Das stimmt. Also mit Polter ist man da ganz gut bedient. Also ich würde tatsächlich auch sagen, dass deswegen Karaman halt mehr fehlt, ne? Also Karaman ist schon tatsächlich
ist ein Flügelspieler, ne? Während die anderen beiden halt im Zentrum stehen, ne? Terodde und Polter eigentlich, ne?
Ja, und ist auch wirklich ein erfahrener und gestandener Profi, der auch weiß, was er tut. Und der für die zweite Bundesliga, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber für die zweite Bundesliga ist das ein richtig guter Spieler, also der halt auch einen Unterschied ausmachen kann und der auch in den ersten Spielen da getroffen hat und der auch direkt im Saft war, ne? Und der ist so vom Niveau her, würde ich sagen, einer unserer besten Spieler und das finde ich sehr arg übel, dass er halt gerade so lange schon wieder fehlt.
Ja, okay. Müssen jetzt andere vorne auffangen, also in Form von Mokin. Wer ist da?
Murkin
ist dann
genau.
Der,
Murkin.
Murkin, ja. Murkin.
Murkin geschrieben.
Ja, Murkin. Murkin, okay. Gut. Also, man muss ja sagen, ihr kommt halt doch mit Rückenwind nach Hamburg irgendwie, habt dieses 4-3-Spiel oder habt euch ein 4-3 gegen Magdeburg geholt. Magdeburg wahnsinnig stark. Also ich glaube auch, die werden bis zum Ende der Saison weit oben mitspielen. Haben sich da gut jetzt in die zweite Liga reingekommen und jetzt wirkt quasi auch der Tiz-Fußball in der zweiten Liga ganz gut. Klar, sie sind hinten offen und so weiter, aber wenn man immer vorne in der Regel ein Tor mehr schießt, ich glaube, die werden lange oben dranbleiben. Eine sehr angenehme Spielweise, auch als neutraler Zuschauer, finde ich, wenn man da die Spiele von denen sieht. Also, hab mir ja gesehen beim 6-4 gegen Hertha und jetzt bei euch das 3-4. Was denkst du denn, was das für ein Spiel werden kann am Samstag? Hast du einen Tipp?
Nee, nicht wirklich. Also, tatsächlich nicht, weil Schalke ist im Moment auch so ein bisschen so eine Wundertüte, ne? Das hat man ja in dem einen Spiel alleine schon sehen können, ja? Dass irgendwie eine halbe Stunde Schalke überhaupt gar keinen Zugriff bekommen hat und keine Idee hatte, wie man gegen diese Mannschaft aus Magdeburg, von der man ja wusste, dass die so spielen, ne? Das ist jetzt, die haben jetzt nicht zum ersten Mal so gespielt, die haben die ganze Saison schon so gespielt und trotzdem hat Schalke da keinen Fuß auf den Boden bekommen, um dann aber doch trotzdem mit ein paar Offensivaktionen sich irgendwie das Selbstbewusstsein zu holen und die Fans in den Rücken zu kriegen und das Ding dann zu drehen. Und das ist so offen, also mir ist klar, dass St. Pauli zu Hause eine sehr starke Mannschaft ist. Ich glaube, dass es ein Riesending wird für Schalke, eine Riesenaufgabe wird für Schalke. Aber was Schalke dann zu leisten imstande ist, das vermag ich nicht vorauszusagen.
Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon mal, dass es ein Samstagabendspiel wieder ist. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an das 2-1, an den 2-1-Sieg von uns im Dezember 2021. War ein super Spiel, unter Flutlicht. Ich finde, das ist so ein angemessener und schöner Rahmen auch gegen Schalke. Ihr werdet natürlich wieder wie immer sehr viele Menschen im Stadion sein, inklusive ja auch dir. Du bist ja auch dabei, ne?
Tatsächlich, ja. Ich komme mit meinem Sohn. Ich bin nicht so der große Auswärtsfahrer, aber einmal pro Saison eine Tour mit meinem Sohn und eine Tour mit meiner Tochter mit Übernachtung dann. Und ja, insofern, ich freue mich auf Hamburg. Wir fahren samstags morgens los und werden dann einen guten Tag haben. Wohnen auch ganz in der Nähe vom Stadion und können dann zu Fuß gehen und schlafen dann und fahren erst am nächsten Tag wieder nach Hause.
Ja, okay. Ja, ich denke mal, die Kartenfrage, die waren wahrscheinlich ruckzuck weg, auch wahrscheinlich bei euch, ne?
Die sind immer ruckzuck weg.
Ruckzuck weg. Ach ja, genau, ich hatte ja mal mit Anne gesprochen, die meinte ja auch, es gibt da halt so Auswärtsfahrerlisten. Ihr habt so ein Scoring-System, glaube ich, ne?
Genau, da gibt es so ein System, da kriegt man halt Punkte und dann wird festgelegt, mit welchen Punkten man da in dem Pool ist und so läuft das. Und dann bewerben sich immer eigentlich genug Leute dafür, so dass es da, da gibt es keine zweite Runde oder so, ne? Also da bewerben sich die Leute und dann werden die Karten verteilt und dann hat man entweder eine bekommen oder eben nicht.
Ja, okay. Was ich schon mal sagen kann, diese Woche beginnt hier das Reeperbahn-Festival. Also es wird eine Menge los sein, auch auf dem Kiez logischerweise am Wochenende. Das solltet ihr schon mal mit einpreisen, wenn das hier die Schalker innen hören, dass einiges los sein wird in der Stadt.
Ich denke, das ist den meisten schon bewusst.
Ja, okay. Gut. Ja, ansonsten hast du noch ein Thema vielleicht, was es nicht bis nach Hamburg geschafft hat? Was außerhalb des Sportkonzeptes vielleicht irgendwie? Gab es noch was, weiß ich nicht, im Verein oder in der Fanszene oder im Präsidium?
Nee, da fällt mir gerade gar nicht so viel ein. Unser Präsidium ist ja nicht so voll besetzt. Uns fehlt da jetzt ein Vorstandsvorsitzender.
Ich hörte davon.
Ne, der wird ja gesucht und da gibt es jetzt aber noch keinerlei Gerüchte und keinerlei Neuigkeiten zu. Insofern, da gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Dieses Sportkonzept war die letzte Nummer, die halt aus dem Club kam, was den Vorstand anging. Und ja gut, da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Jetzt geht's halt einfach um Fußball. Und ja, ich hoffe, dass Ralf Fährmann es schafft, im Tor zu stehen. Ansonsten, ja, Michi Langer. Sympath auf jeden Fall. Mal gucken, ob er Schalke retten kann.
38 Jahre aus Österreich. Überragende zweite Halbzeit. Auch nochmal, wie er dann in der 90. plus 5, als schon der Magdeburger Torwart mit vorne war, nochmal den Ball gehalten hat. Ne?
Ja, tatsächlich. Und ist auch, also es ist ja tatsächlich so, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, Ralf Herrmann ist immer wieder mal verletzt und Schalke hat dann zweite Torhüter, die sich dann auch schon mal wieder verletzen. Also auch Michi Langer hatte in den letzten 2-3 Jahren immer wieder mal einen Einsatz so und hat dann eigentlich immer gut ausgesehen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn er von Anfang an im Tor steht. Gab es, glaube ich, auch einmal oder zweimal, habe ich jetzt gar nicht so auswendig im Kopf. Aber naja, im besten Fall ist Ralf Herrmann dann wieder fit. Hat ja über seinen Berater ein Medienthema damit aufgemacht, dass er ja eigentlich als Nummer 1 in die Saison starten wollte. Ja, dann kann er jetzt mal zeigen, dass er die tatsächlich ist. Ne?
Genau, wir werden ihn durch permanentes Distanzschussspiel quasi fordern am Samstag, gehe ich von aus.
Schön wäre, wenn die ersten 2-3 Schüsse aus der Distanz irgendwie so wären, dass er seine Sicherheit wiederfindet, dann Ralf Herrmann ist so ein Typ, ne? Manchmal denkt man, okay, er ist am Anfang nervös, aber wenn er die ersten 1-2 Bälle gut gehalten hat, dann kann er wirklich über sich hinauswachsen und kann eben auch Spiele entscheiden.
Ja, meinetwegen dürfen die gerne wieder alle im Winkel kleben. Ich hätte nichts dagegen. Es war sehr schön am Sonntag. Thorsten, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Ich wünsche euch eine gute Fahrt nach Hamburg, guten Aufenthalt und wir sprechen uns Montagabend wieder.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf und hoffe, dann gut gelaunt Montag wieder dabei zu sein.
Genau, sind wir beide gut gelaunt, wie auch immer das Spiel ausgeht. Ja, und den HörerInnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag und dann hören wir uns, wie gesagt, Montagabend wieder. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.